Da haben wir so ein bisschen gemerkt, dass viele Leute da irgendwie Interesse dran haben und deswegen haben wir dann angefangen, aus dem Wald raus zu kommunizieren. Und was uns aber seit den Kindertagen im Wald halt nicht verlassen hat, ist so die Leidenschaft für diesen wahnsinnig spannenden Lebensraum für das Ökosystem.
Felix, Jan und Simon haben Anfang 2020 das Projekt Forst erklärt gegründet. Unter anderem über Instagram und einen Blog informieren sie über alles rund ums Thema Wald. Über 10.000 FollowerInnen hat das Projekt mittlerweile und zeigt damit deutlich, das Interesse an Themen rund um den Wald ist da. Mit Jan haben wir über die Arbeit und seine Leidenschaft für den Wald gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir sitzen hier gerade mit Jan von Forst erklärt und das Projekt Forst erklärt beschreibt ihr auf eurer Internetseite mit den Worten, die Idee ist, eure Leidenschaft für den Wald zu teilen. Was bedeutet das für dich?
Ja, moin erstmal. Vielleicht erkläre ich mal, wie wir das Projekt gegründet haben, weil das glaube ich, ganz gut beschreibt. Wir sind drei Studierende der Forstwirtschaft gewesen, also manche von uns sind jetzt fertig und haben uns im Studium kennengelernt und anders als viele unserer KommilitonInnen haben wir keinen forstlichen Background. Also mein Vater ist nicht Förster, Felix' Eltern haben keinen Jagdschein und so weiter. Also, und wir kommen alle drei aus großen Städten. Also ich komme gebürtig aus Münster in Westfalen, Felix kommt aus Essen auch in Nordrhein-Westfalen und Simon aus Hamburg in Hamburg. Und wir sind dann hier nach Göttingen gekommen, haben Forstwirtschaft studiert, weil wir das irgendwie interessant fanden, weil wir als Kind gerne im Wald gespielt haben, aber jetzt ohne da krass große familiären oder wissenschaftlichen Background zu haben. Und haben dann hier studiert und sind dann aber irgendwann, wie so oft als Student oder Studentin, kommt man nach Hause und dann fragen an die Leute, ja, was machst du denn im Studium, was lernst du denn da? Und da haben wir so ein bisschen gemerkt, dass viele Leute da irgendwie Interesse dran haben und deswegen haben wir dann angefangen, aus dem Wald raus zu kommunizieren. Und was uns aber seit den Kindertagen im Wald halt nicht verlassen hat, ist so die Leidenschaft für diesen wahnsinnig spannenden Lebensraum für das Ökosystem.
Und habt ihr so eine Hauptzielgruppe, also sind das eher so Leute aus der Stadt kommen, also wie ihr es seid, oder eher so auch die Leute, die viel mit dem Wald verbunden sind?
Also wir freuen uns grundsätzlich über jeden Menschen, der unsere Inhalte verfolgt, ob das jetzt irgendwie in den sozialen Netzwerken ist oder vielleicht hier im Radio, da sind wir gar nicht so wählerisch, aber also ich glaube, was man so zusammenfassen kann, ist die waldinteressierte Öffentlichkeit so als Zielgruppe vielleicht zu benennen. Also einfach Menschen, die dem Wald gegenüber aufgeschlossen sind. Am liebsten natürlich Menschen, die noch gar nichts wissen und aber bereit sind, neues Wissen aufzunehmen. Schön ist auch, wenn man Leute überzeugen kann, dass sie sich für den Wald zu begeistern. Also es gibt auch Leute, die sagen, nee, Wald, Natur, das ist mir nichts. Ich will lieber irgendwie im U-Bahn surfen in Berlin oder sowas. Aber grundsätzlich so waldinteressierte Öffentlichkeit, würde ich sagen.
Und jetzt haben wir jetzt ja 2022, das Projekt gibt es schon seit 2 Jahren und mittlerweile habt ihr einen Blog, ihr habt Instagram, ihr habt Facebook, ihr macht Podcasts. Wie fing das Ganze denn alles mal an?
Ursprünglich, wie gesagt, nur mit dieser Idee von drei Kommilitonen, die hier in der Göttinger Kneipe saßen und gesagt haben, ja, also irgendwie ist das alles schön und gut, aber irgendwie wäre es auch geil, mal noch was Eigenes zu machen, so ein eigenes Projekt zu machen. Felix und Simon hatten dann mal einen Podcast, also ich glaube, es gab nur eine Folge und ich weiß nicht mal, ob die jemals veröffentlicht wurde. Und irgendwie haben wir dann aber auch gemerkt, dass eben diese Nachfrage da ist nach Waldthemen, dass die Leute gar nicht mehr wissen, warum werden überhaupt Bäume gefällt und so weiter. Und so fing das dann irgendwie an. Da haben wir anfangs erst einfach nur eine Instagram-Seite gemacht, weil wir halt einfach wir wollten halt da unterwegs sein, wo unsere Freunde sind. Also, und das war einfach damals bei Instagram, ist auch heute noch hauptsächlich bei Instagram. Und da haben wir halt so Insta-Stories gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier allen ZuhörerInnen ein Begriff ist, aber so wirklich das einfachste Format, wo man sich einfach kurz mit dem Handy filmt, was hochlädt und nach 24 Stunden ist das wieder weg. So, das haben wir gemacht und dann haben wir Posts gemacht und da muss man zu dem Post auch einen Text schreiben und wenn man dann eh schon einen Text und ein Foto hat, dann kann man auch eigentlich eine Website gleich irgendwie erstellen und weil ich eh so ein bisschen medienaffin bin und Bock hatte, eine Website zu erstellen, habe ich dann einfach mal eine Website erstellt und dann haben wir irgendwie auch angefangen, mal ein YouTube-Video zu drehen und irgendwie ist es dann immer so weiter gewachsen mit der Zeit und jetzt ganz neu oder relativ neu, ich glaube auch schon seit einem Jahr, haben wir jetzt auch diesen Podcast, genau.
Sehr cool. Und wie schafft ihr das? Also seid ihr das, macht ihr das immer noch zu dritt oder habt ihr inzwischen ein ganzes Team hinter euch zu stehen?
Ursprünglich waren wir ja zu dritt und dann, ich bin jetzt noch im Bachelor und Simon und Felix waren im Master. Simon hat dann aber, durfte in seinem Traum Forstrevier, hat er die Möglichkeit bekommen, Förster zu werden und hat diese Möglichkeit auch beim Schopfe ergriffen, das sagt man so, oder? Ich glaube schon. Und das war für Simon sehr schön und für uns alle auch sehr schön, aber für uns alle auch ein bisschen schwierig, weil wir jetzt natürlich nur noch zwei Leute waren. Deswegen haben wir das große Glück, dass wir auch schon vorher angefangen hatten, unser Team so ein bisschen zu erweitern. Also so der Kern von Forst erklärt sind jetzt gerade Simon, Felix und ich, wobei Simon leider wenig Zeit hat, weil er halt viel, Simon ist eher jetzt momentan so beratend dabei und kann halt einfach so Eindrücke aus dem Försterleben uns mitgeben. Und neben uns dreien gibt es aber unser Redaktionsteam. Das sind auch nochmal vier weitere Studierende, teilweise aus dem Forst und drei weitere Forststudierende. Und eine Studentin aus der Sozialwissenschaft, was sehr, sehr gut ist. Und die bilden so unsere Redaktion, nennen wir das. Die schreiben für uns Blogartikel mit, machen so ein bisschen Social-Media-Arbeit auch und unterstützen uns dabei. Und so, dass Felix und ich halt, also wir sind da meistens unterwegs und drehen Videos und sowas, weil halt so ein Format, glaube ich, auch sehr davon lebt, dass man sich mit, also dass man so das personifiziert. Das heißt, wir können nicht alle Aufgaben einfach auf alle aufteilen. Also so ist es jedenfalls, so funktioniert unser Projekt. So, das heißt, es ist schon wichtig, dass man auch irgendwie wiederkehrend Felix' Gesicht sieht, mein Gesicht sieht, Simons Gesicht sieht. Und aber trotzdem nehmen wir natürlich unser Redaktionsteam mit und die sind eine riesen Unterstützung und ohne die wird es eigentlich alles gar nicht mehr laufen. So.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Arbeit. Und jetzt verstehe ich das Projekt auf jeden Fall so, dass ihr dafür auch keine finanzielle Entlohnung bekommt. Das heißt, das läuft alles in eurer Freizeit.
Ja, also ja, auf jeden Fall. Es ist, aber jetzt sind wir auch, wie gesagt, wir machen das seit 2 Jahren. Das Projekt ist immer weiter gewachsen. Wir haben mittlerweile irgendwie über 10.000 Follower bei Insta. Wir durften ein paar Preise gewinnen, die stehen da oben. Ich will jetzt hier gar nicht so flexen, aber ich will einfach nur irgendwie so ein bisschen verständlich machen, naja, dass das Projekt halt eben nicht mehr nur ein Hobby ist, sondern dass halt immer mehr Zeit in Anspruch nimmt und auch wirklich einfach Arbeit ist. Also völlig unabhängig von der finanziellen Perspektive so, sondern es ist halt einfach, es müssen Dinge erledigt werden, weil andere Menschen darauf warten, dass wir was für die machen oder sowas. Und das Projekt, also wir sitzen jetzt hier in einem Büro, das kostet Miete, wir nehmen hier über einen Computer auf, der auch nicht geschenkt war. Und es geht, wenn man, glaube ich, so ein Projekt betreibt, kommt man immer irgendwann an den Punkt, dass man über Geld reden muss. Und so ist es jetzt halt der Fall, dass wir auch Auftragsarbeiten übernehmen für Dritte oder Kooperationen haben, wo wir auch Geld für bekommen, aber dieses Geld fließt dann immer in das Projekt und dient vor allen Dingen dazu, dieses Projekt halt zu realisieren. Uns ist aber auch wichtig, dass wenn jetzt jemand für uns einen Artikel schreibt, dass ja auch Arbeitszeit, die dieser Mensch da reinsteckt, und das wollen wir auch irgendwie honorieren. So an Forst erklärt wird niemand reich, also wir bereichern uns hier auf gar keinen Fall, aber wir gucken jetzt schon mittlerweile drauf, dass wir halt auch so, naja, den Aufwand wenigstens entschädigen. So, also die Zeiten, in denen Simon, Felix und ich wirklich fett draufgelegt haben, weil wir halt allein an Spritkosten irgendwie tausend von Euros verballern im Jahr. Und das heißt nicht, dass wir fette Karren fahren, sondern einfach, dass wir super viele Termine haben, die auch super spannend sind. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Das heißt, das Projekt finanziert sich momentan so ganz gut. Und genau. Forst erklärt ist für mich oder für uns alle drei, glaube ich, einfach eine riesen Spielwiese. Und wenn man eine Idee hat und Lust hat, was zu machen, dann können wir das in dem Projekt verwirklichen. Und so war das zum Beispiel bei dem Online-Shop. Wir hatten schon immer den Traum, eigene Produkte irgendwie zu entwickeln. Und eigentlich wollten wir nur Shirts. So, dann haben wir festgestellt, Shirts zu produzieren ist sau aufwendig, wenn das fair und nachhaltig und cool sein soll. Und deswegen gibt es immer noch keine Shirts, aber es gibt so Bauchtaschen und wir haben Kalender rausgebracht. Und sowas verkaufen wir dann über den Shop, der aber, wie gesagt, von Finanzierung in puncto Shop würde ich hier wirklich noch gar nicht sprechen. Wir hatten das ganz, ganz große Glück, mehrere Preise zu gewinnen, die halt auch dotiert waren und das hat einfach das Projekt finanziell erstmal über einen langen Zeitraum abgesichert, muss man sagen. Also das war schon wirklich cool, ist kein Geheimnis, so das Smart Hero Award ist von Facebook und der Stiftung Digitale Chancen wird ja ausgerufen, den haben wir letztes Jahr gewonnen, da haben wir 15.000 Euro gewonnen. So. Und die müssen auch in das Projekt fließen. Und das ist so ein Segen, dass wir jetzt uns keine Sorgen über Geld machen müssen, weil wir jetzt erstmal halt von diesen 15.000 Euro das Projekt finanzieren können über eine lange Zeit. Das ist voll schön. Und dann ist auch nicht so schlimm, wenn der Shop kein Geld abwirft. So.
Ja, du hast jetzt schon den ersten Preis angesprochen, ihr habt ja mehrere Preise gewonnen. Ist das für euch eine Motivation, ist das eher so ein Beiwerk, diese Preise, oder was bedeuten die Preise für euch?
das ist natürlich eine Riesenmotivation. So alleine, also allein die Vorstellung, dass irgendwo anders Leute sitzen, die denken, okay, dieses Projekt, diese drei Jungs oder mit Leute, diese sieben Leute, die sind jetzt 15.000 Euro wert. So, also das, die sind es uns wert, dass sie jetzt diesen Preis kriegen. Plus natürlich auch das Netzwerk, die Anerkennung und so weiter. Das finde ich immer noch ganz absurd und wir freuen uns halt riesig darüber. Und also angefangen hat alles vor 2 Jahren fast mit der Niedersächsischen Forstmedaille. Das war der erste Preis, den wir gekriegt haben. Da waren wir im Landwirtschaftsministerium in Hannover, also des Landes Niedersachsen. Und haben da halt diese Medaille überreicht bekommen. Das war halt auch so irgendwie ganz surreal, weil vorher waren wir halt irgendwie 3 Studenten, die einfach ein bisschen Instagram machen und auf einmal schütteln wir da der Ministerin die Hand, so die man davor noch irgendwie in der Zeitung auf der Titelseite gesehen hat, so gefühlt. Und da ist so zum ersten Mal, glaube ich, uns aufgefallen, dass es halt, dass wir schon was erreichen mit dem, was wir machen. Und also das war eine Riesenmotivation und wir haben es tatsächlich jetzt öfter schon so gehabt, dass wenn man so jeden Tag an diesem Projekt arbeitet und es vergeht wirklich kein Tag, wo nicht irgendwas mit Forst erklärt ist, und also viele Tage sind auch zu 90% bestehen sie aus Forst erklärt für mich und für uns. Und manchmal kommt man dann auch so in so ein Tief wieder, weil es einfach irgendwann dann mehr Arbeit wird und nicht mehr so Spaß macht und sowas. Und wenn genau in diesem im Tiefpunkt des Tiefs dann man auf einmal so einen Preis verleiht bekommt, dann motiviert das unglaublich und gibt wieder so richtig Schwung und richtig, richtig Rückenwind. Und das macht dann halt super Spaß. Das heißt nicht, dass wenn wir das nächste Tief haben, wir dringend einen Preis brauchen. Auf gar keinen Fall. Aber also ich glaube, das beantwortet die Frage zur Motivation ganz gut.
Ja, das klingt auf jeden Fall echt ziemlich cool, so im niedersächsischen Landesministerium dann auf einmal zu stehen.
Ja, das war auch ganz lustig. Wir waren halt sauer aufgeregt. Irgendwie Felix schon schön seinen Konfirmationsanzug nochmal rausgeputzt. Ich glaube, wenn er das jetzt hört, dann kreuzigt er mich, weil das stimmt natürlich nicht. Aber wir auf jeden Fall alle irgendwie schön rausgestriegelt, kurz vor Weihnachten da. Ich bin danach auch direkt zu meinen Eltern gefahren. Und irgendwie, weil es auch so aufregend war, ist uns dann diese Forstmedaille erstmal runtergefallen. Und das ist wirklich so ein rundes, so ein Münzending, kann ich euch gleich mal zeigen. Und das ist, rollte dann noch so durch den halben Saal, durch den halben Flur da und so weiter. Ja, es war auf jeden Fall spannend.
Sehr, sehr cool. Aber das ist ja nicht eure Einzige, eure Hauptmotivation ist ja nach wie vor, dass ihr den Wald erklärt sozusagen.
Und ja, also gut, dass du es sagst. Natürlich, also es läuft, also das Geld und sowas ist alles echt, also das klingt total doof und platt, das ist irgendwie Beiwerk. Ne? Wir machen das alle wirklich nicht, um Geld zu verdienen. Wir machen das einfach, weil wir den Wald einen so tollen und spannenden Lebensraum finden. Und jetzt fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, weil, dass wir jetzt hier schon irgendwie 5 Minuten oder 10 Minuten reden und ich noch gar nicht davon erzählt habe, wie was für ein tolles Ökosystem der Wald ist. So, weil darum geht es. Ne? Also das ist die Hauptmotivation. Das ist der Grund, warum es das Projekt gibt. Das ist der Grund, warum wir das Projekt auch immer weitermachen werden. Weil wir jeden Tag im Studium und in unserem Leben auch als Förster, als Jäger, als Jägerin, als Forststudierende einfach merken, wie krass und wie cool der Wald ist.
Ja, aber dann passt meine nächste Frage ja voll. Wie läuft das so ab mit der Themenauswahl? Geht ihr einfach los und entdeckt Dinge und habt dann das Gefühl, oh, darüber könnte ich gut irgendwie was schreiben oder ein Video machen? Oder gibt es so eine, ich sag mal, eine Strategie, die ihr irgendwie da verfolgt?
Also, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Weil wir auf verschiedenen Kanälen unterwegs sind und weil wir verschiedene Sachen machen. Und fangen wir vielleicht mal bei dem Blog an. Das ist ja also unsere Website, da schreiben wir Artikel. Jeden Sonntag kommt ein neuer Artikel. Da steht auch das ganze Redaktionsteam hinter. Und das ist aufwendig, weil man halt dann zu einer festen Deadline irgendwas haben muss, was man veröffentlicht. Und da gibt es einmal oder zweimal im Monat Redaktionsmeetings, wo wir uns halt mit allen treffen. Wir haben Lea, die ist unsere Redaktionsleitin, das ist auch die einzige, die eben nicht Forst studiert hat, sondern was anderes, was ein riesiger Mehrwert ist. Einfach, dass man jemanden hat, der nochmal irgendwie so mit anderen Augen auf das Projekt guckt und auf Themen guckt. Und da besprechen wir dann schon, was jetzt an welchem Tag an Themen veröffentlicht wird. So, und da, ob manchmal ist es dann halt einfach, wenn nur ein Artikel zu irgendwas geschrieben wird, kann sich jemand aus der Redaktion melden und sagen, ey, ich habe voll Bock, was über, was weiß ich, Windkraftanlagen im Wald zu schreiben. Wann kriegen wir das denn unter? Und dann freuen wir uns da immer über jeden Input und sind dankbar über Themenvorschläge. Was heißt wir? Also es ist ja ein Kollektiv dann irgendwie oder so ein Kollektiventschluss. Es gibt ja jetzt nicht einen, der sagt, nee, also so machen wir das nicht. Aber es gibt dann halt so Sachzwänge, die dann schon mal andere Themen verlangen. Zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit den Landesforsten in Rheinland-Pfalz. Also jedes Bundesland besitzt ja Wald und die haben dann Betriebe, die diesen Wald verwalten in in Rheinland-Pfalz, in das Landesforsten Rheinland-Pfalz. Ganz nette Leute, die haben auch eine Öffentlichkeitsarbeit und mit denen machen wir zusammen, drehen wir zusammen Videos. Die laden uns dann ein, meistens ein- oder zweimal im Monat. Und dann fahren wir da runter und drehen da Videos. Und da spreche ich dann mit denen das halt ab, zu welchen Themen wir was produzieren können. Das ist ja auch immer im Forst gerade sehr jahreszeitenabhängig. Und oder die sagen, ey, wir haben hier gerade eine super spannende Naturschutzmaßnahme, wollt ihr euch nicht mal angucken, wie hier jetzt gearbeitet wird, und dann kommen wir da vorbei und drehen was, und das muss dann auch irgendwie in den Redaktionsplan, weil da muss dann noch jemand anders einen Artikel zu schreiben, so das fließt dann auch mit ein. Und die kleinste und einfachste Komponente vielleicht sind so Instagram-Stories, das war das Format, mit dem wir auch ursprünglich mal angefangen haben, da, also ich war gestern im Harz wandern, ich habe da irgendwie was gesehen, was ich spannend fand, Harz ist ja, also ist ja, ich habe immer so ein bisschen mit den Augen gerollt, wenn Leute vom Harzwandern erzählt haben, naja, da läufst du den ganzen Tag nur durch toten Wald. Und am Anfang war ich auch noch so, ja, aber da kommt ja auch wieder Wald hin und sowas. Aber nach wirklich 10 Stunden durch abgestorbene Fichten zu laufen in der knallen Sonne, wurde es mir dann auch ein bisschen fad. Und dann habe ich aber gesehen, dass da schon wieder neu gepflanzt wurde und dass da neue Bäume schon in der Erde waren. Und die werden dann mit so Stäben markiert, damit man auch von Weitem sehen kann, wo die Pflanze wächst und sowas. Und das habe ich dann gesehen und habe da direkt eine kleine Story zu aufgenommen, also einfach eben mit dem Handy. Und die kann dann direkt veröffentlicht werden, ohne große Absprache oder sowas. Und so gibt es so verschiedene Arten, wie wir irgendwie Themen finden, aber in der Regel finden Themen uns. Also wir sind halt schon alle viel im Wald unterwegs und man sieht dann irgendwas und dann macht man da was draus. Genau.
Also eigentlich gibt es auch immer eher zu viel zu erzählen als zu wenig.
Ja, in der Regel schon. Also natürlich gibt es manchmal so Momente, wo man, also dann ist man noch so ein Sonntag offen, wo irgendwie, dann hat irgendwer es nicht geschafft, seine Frist einzuhalten für die Abgabe des Textes. So, das bin in der Regel ich oder Felix. Und die anderen arbeiten sehr, sehr zuverlässig und gut. Dann muss man halt mal gucken, ob man spontan noch irgendwas einschieben kann oder ob man nicht noch ein anderes Thema findet, zu dem man schnell was schreiben kann oder sowas. Aber in der Regel klappt das eigentlich immer ganz gut.
Also ist euer Hauptmerk sozusagen, also auf dem Blog sozusagen, alles baut sich drumherum auf, habe ich das richtig verstanden? Also mit dem zeitlichen Über- und der Thematik, also das ist halt dann vom...
Jein, also der Blog sammelt alles. Das ist so ein bisschen die Idee, ne? Also Instagram läuft so ein bisschen separat, aber meistens machen wir so, dass am Sonntag gibt es ein Thema und im besten Fall gibt es zu diesem Thema dann eine Instagram-Story, wo jemand kurz so ein bisschen Appetit auf das Thema macht, ein Foto bei Instagram und bei Facebook, das wird so mitbespielt irgendwie. Dann gibt es einen Artikel auf dem Blog und dann gibt es noch ein Video bei YouTube. Und manchmal sogar noch ein Podcast so dazu. Und so das ist der Best Case. Und dann gibt es da alle Skalierungen von, also manchmal gibt es halt auch, also unter der Woche dann auch manchmal nur eine kleine Insta-Story oder sowas. Aber der Blog funktioniert so als Sammelbecken für alles, würde ich sagen.
Und ist es für euch auch wichtig, die Interaktion mit euren, sag ich mal, ich weiß nicht, Zuschauern kann man, ich weiß nicht, was ihr zu euren...
Wir sind ja Influencer, wir sagen mit der Community. Nee, Quatsch, also ich würde mich selbst nicht als Influencer begreifen oder wir begreifen uns selber nicht als Influencer, aber wir sprechen ja schon von der Community, weil das, ich glaube, wenn man es einfach so nennt, irgendwie in den sozialen Netzwerken. Und also das ist so krass, das hatte ich auch vorher, also ich hatte vorher kein Projekt, bei dem es eine Community gibt. Natürlich folgen einem so meistens die Freunde, aber die sieht man eh im echten Leben. Aber bei Forst erklärt, also ich mag den Begriff Community auch wirklich, weil es voll der krasse Austausch ist. Und es macht so Spaß, auch mit den Leuten, die uns folgen in den sozialen Netzwerken, in den Austausch zu kommen. Und manchmal ist es aber auch ein bisschen schwierig, so weil, was heißt schwierig? Also es ist halt auch ein krasses Korrektiv. Also jetzt neulich hatten wir einen Artikel zu einem Thema und das war vielleicht etwas einseitig dargestellt, was uns selber einfach nicht aufgefallen ist. Und auf einmal vibriert mein Handy die ganze Zeit und Kommentare bei Instagram kamen rein, so, ja, Leute, hier, das ist aber vielleicht ein bisschen einseitig dargestellt, da fehlt mir eine Gegenposition oder und das dann, die Spannweite ist dann immer sehr hoch von Leuten, die sehr konstruktiv schreiben und zwischen Leuten, die einfach nur rumpöbeln, so. Aber trotzdem macht das einfach voll Spaß, da dann halt auch in den Austausch zu kommen und zu merken, dass das, was wir veröffentlichen, dass das, was wir schreiben, dass das, was wir filmen oder hier wie heute aufnehmen, dass das auch wirklich gehört wird und dass da was bei rumkommt. Und deswegen, also ich liebe das so sehr, diese Community. Und das ist natürlich auch ein Riesenantrieb. Und tatsächlich ist auch oft so, Podcast, also wir haben für den Podcast keinen festen Zeitplan, sondern den machen wir halt so, wenn es passt. Und wenn wir zu lange keinen machen, kriegen wir immer Nachrichten so, ja Leute, wann kommt denn der nächste Podcast? Was halt voll schön ist. Das zeigt ja einfach, dass die Leute Bock drauf haben.
Ja. So ein kleiner Reminder immer ab und zu dann.
Genau, ja.
Ja, voll gut. Du hattest das jetzt schon angesprochen mit auch Kritik für Sachen, die ihr produziert. Jetzt ist es ja so, dass ihr alle drei studiert habt an der gleichen Hochschule und auch vielleicht da, ich sag mal, eine ähnliche Ausrichtung der Forstwirtschaft auch mitbekommen habt. Gibt es irgendwie dann auch manchmal so Themen, wo ihr euch vielleicht auch Meinungen von anderen Seiten dann irgendwie explizit einholt oder ja, wo ihr vielleicht dann nochmal irgendwie einen anderen Ansatz irgendwie versucht zu finden?
Also wir vermitteln ja Basiswissen und die Sachen, die wir vermitteln, da ist der Stand der Wissenschaft in der Regel relativ klar. Und wenn er das nicht ist, kennzeichnen wir das immer. Also dann sagen wir, hey, hier gibt es verschiedene Standpunkte zu. Die Wissenschaft ist sich da in dem Punkt noch nicht einig. Und dann so, also das kommunizieren wir immer sehr, sehr deutlich. Und natürlich gibt es dann oft Leute, die halt eine andere Meinung haben. Aber die ist uns dann insofern egal, dass wir sagen, hey, das ist deine Meinung, die kannst du haben. Aber die Wissenschaft hat diese Dinge hier erkannt. Und natürlich haben wir jetzt in Göttingen studiert. Aber man wird ja im Studium auch oft dazu angehalten, sich eben auch kritisch mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Manchmal mehr, manchmal weniger, muss man auch sagen. Aber ich glaube, insgesamt ist das schon okay, wenn ich sage, dass wir den wissenschaftlichen Konsens vertreten. Und wenn halt nicht, so wie jetzt vorhin in dem Beispiel, wo dann Leute aus der Community, auch andere WissenschaftlerInnen geschrieben haben, Leute, das ist zu einseitig, da fehlt eine Gegenposition, dann korrigieren wir das natürlich auch so. Und dann sind wir nicht so, dass wir irgendwie Kommentare löschen. Im Gegenteil, wir freuen uns wirklich über Hinweise, wenn irgendwo was falsch ist, was sachlich falsch ist. Und was wir zusätzlich halt noch machen, weil wir halt auch einfach nur Studierende sind, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir haben so eine Experten-WhatsApp-Gruppe, wo wir selber, wenn wir irgendwie, also so, da sind so Vertreter aus allen verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen drin, da ist ein Jurist drin, da ist so ein Dendrologe, also jemand, der sich mit Bäumen sehr gut auskennt, da ist ein Entomologe drin, jemand, der sich so mit Insekten auskennt, dann sind da Jäger drin, die sich gut mit Wildbiologie auskennen, dann sind da Leute drin, ein Forstwirt, also jemand, der einfach Bäume fällt und so, also auch wirklich Leute aus der Praxis. Und die können wir halt auch einfach fragen, wenn wir uns selber nicht sicher sind. Und das ist halt auch Gold wert, einfach da nochmal einfach so einen direkten Bezug zu Menschen zu haben, die sich auskennen.
Sind das so Kontakte, die ihr dann gesammelt habt oder wie kommt diese
Gruppe zustande? Ja, genau. Also teilweise Leute, die uns auf einem Dreh begegnet sind irgendwo mal oder auch teilweise Kontakte aus der Hochschule natürlich oder Freunde, FreundInnen, also sehr variabel.
Dazu muss man auch sagen, dass die Forstwelt sehr, sehr klein immer ist. Also man kennt aus anderen Studienbereichen, ich kenne das nicht, aber die Forstwelt ist immer so ein Mini-Kreis oder eine Mini-Familie, kann man sagen.
Ja, total. Also da kennt man auch schnell jeden.
Was Vor- und Nachteile haben kann, mit Sicherheit.
Absolut, ja.
Und du sag mal, ihr seid jetzt ja wirklich schon sehr erfolgreich mit dem Projekt und ja auch eigentlich in einer recht kurzen Zeit erfolgreich geworden. Also eigentlich könnte man ja schon sagen, dass ihr da voll die Lücke auch gefunden habt, was so Wissenschaftskommunikation angeht. Würdest du sagen, dass das vielleicht noch ein bisschen fehlt?
Absolut. Also ich freue mich natürlich, dass wir so eine Lücke gefunden haben und dass unser Projekt deswegen, also wirklich deswegen so gut wachsen kann und konnte und auch hoffentlich noch wird. Aber ich finde es auch, also ich glaube, das kann man auch so deutlich sagen, ich finde es schon ein bisschen traurig, dass drei Studenten das machen müssen, was eine ganze Branche nicht hinkriegt. So, das jetzt, also ich weiß, dass das provokant ist, aber leider gibt es kaum Projekte oder irgendwie Kommunikationswege auf Augenhöhe, die das einfach cool machen. Also ich habe keins gefunden. Vor allen Dingen mit einem wissenschaftlichen Ansatz. Ne? Also es gibt ja andere Menschen oder andere Institutionen, die halt irgendwie über den Wald berichten, aber halt nie mit einer wissenschaftlichen Grundlage. Und natürlich gibt es sowas wie Landesforsten, die ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit machen, aber die haben ja eine andere Intention. Die wollen ja ihr eigenes Unternehmen vermarkten und irgendwie darstellen. Und wir machen halt Öffentlichkeitsarbeit für den Wald. Also ohne jetzt irgendwie ein kommerzielles oder wirtschaftliches Interesse erstmal. Und ich habe das Gefühl, dass es das in anderen Branchen viel mehr gibt. Also gerade, wenn wir uns als Forst vergleicht man sich ja gerne mit der Landwirtschaft. Und da gibt es halt voll viele so Formate, was weiß ich, Hofheld oder sowas. Ganze Magazine, die nichts anderes machen, als darüber zu berichten, wie geil Landwirte sind so und Landwirtinnen. Und das fehlt mir im Forst noch so ein bisschen. Also es gibt coole Einzelbeispiele. Auf jeden Fall, es gibt super engagierte Försterinnen und Förster, die das einfach machen. Aber so ein Projekt, vielleicht auch mit einer eigenen Redaktion oder sowas, das nur die Aufgabe hat, gab es halt bisher noch nicht und das freut mich für unser Projekt, aber für den Wald finde ich das schade, weil ich mir einfach wünschen würde, dass viel, viel mehr Leute davon erfahren, wie toll und wie wichtig Wälder für uns sind und wie sehr, wie gut wir in Deutschland auch sind, Wälder nachhaltig zu bewirtschaften und auch, also oder auch wie viel, also wie wichtig Wälder auch im Naturschutz sind und all diese Sachen würde ich gerne einfach der ganzen Welt mitteilen und dafür fehlt es einfach, das können wir alleine gar nicht leisten. Deswegen freuen wir uns über jeden anderen Menschen, jede andere Institution, die Öffentlichkeitsarbeit macht und die letztendlich ist ja dann doch immer eine Geldfrage, die auch Budget für gute Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellt.
Ja, das habt ihr ja schon gut angesprochen, dass ihr drei seid ja noch Studenten oder eigentlich euer ganzes Team sind ja eigentlich Studenten. Was ist sozusagen der nächste Schritt oder was ist, wenn ihr mit eurem Studium aufhört? Was passiert dann mit Forst erklärt oder gibt es da schon so einen Zukunftsplan?
Nee, also wir sind, es gibt keinen krassen Zukunftsplan. Ich kann dir nur sagen, was ich persönlich gerne machen würde. Mein Studium wird dieses Jahr hoffentlich sich dem Ende zuneigen und also ich kann mir vorstellen, genau das, was wir jetzt hier machen, das auch hauptberuflich zu tun. Also Forst erklärt vielleicht noch mehr zu betreiben, weil es jetzt gerade echt eine Riesenherausforderung ist, das neben dem Studium irgendwie zu realisieren. Das Projekt kostet einfach unglaublich viel Zeit. Es ist unglaublich viel Zeit, die ich am Schreibtisch sitze und Sachen plane, Sachen bearbeite, Sachen schneide. Und das würde ich gerne einfach mal machen, ohne die ganze Zeit im Hinterkopf noch zu haben, fuck, nächste Woche ist eine Klausur, du musst noch lernen. Fuck, du musst eigentlich, ist bei der Vorlesung Anwesenheitspflicht und so weiter. Und ich fände es schön, das mal auszuprobieren, das ohne so einen Stress zu tun, weil ich glaube, dass das Projekt auch sehr davon profitieren kann. Und ja, dann hat man natürlich nicht mehr so ganz diesen studentischen Charme, aber wir bemühen uns, glaube ich, trotzdem jung und jugendlich zu bleiben. Und ja, und das ist so ein bisschen die Idee, also meine persönliche Idee. Und ich glaube, das spricht auch ganz gut so für die anderen. Also es macht uns, glaube ich, allen einfach so viel Spaß, dass niemand jetzt sagt, so nee, das ist jetzt hier so eine Phase und dann lassen wir das sein.
Voll gut. Das heißt, wir werden hoffentlich noch länger was von euch hören.
Gerne.
ja, wir haben so zum Abschluss noch so ein paar kurze, schnelle Fragen.
Ja.
Die du auch, also du kannst sie auch gerne ausführlich beantworten, aber auch kurz, wenn du möchtest. Das sind quasi unsere Ausstiegsfragen.
Ja.
Ganz simple Frage, die jedem Förster oder jeder, der vorstudiert, gestellt wird. Was ist dein Lieblingsbaum?
Birke. Wobei jetzt gestern im Harz waren so ein paar abgestorbene Fichten, wo die Rinde halt abgeblättert ist oder die Borke und die waren halt auch komplett weiß und da dachte ich von weitem erst, hä, stehen da Birken? Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann waren es Fichten, die einfach tot waren. Also Obacht.
Gibt es einen Lieblingsdrehort?
Der Wald. Ist das zu abstrakt gesprochen? Also ich finde es halt eigentlich, also was ich wirklich an dem Projekt liebe, ist, dass wir so viel rumkommen. Also deswegen fällt es mir auch so schwer, jetzt einen Ort zu nennen. Ich finde es halt so toll, dass wir, was weiß ich, letzte Woche waren wir in Berlin in so einem Kongresszentrum, haben dann ein Video über Forstpolitik gedreht. Gestern war ich im Harz, habe dann eine Insta-Story über Baumpflanzung auf Kalamitätsflächen, also auf so abgestorbenen Flächen gedreht und man kriegt so ganz, ganz viele Eindrücke und wir haben halt mit Forst erklärt immer die Gelegenheit, so richtig einzutauchen und wir haben Videos im Urwald an der Saarburg gedreht, wo so unglaublich alte, knorrige Eichen und Buchen stehen, was super spannend ist. Gleichzeitig ist auch super spannend, wenn wir in Rheinland-Pfalz Videos zum Thema Jagd drehen, wo es nochmal irgendwie ganz anders, die Landschaft auch ganz anders ist oder im Pfälzer Wald waren wir auf so einer Submission, wo es ganz, ganz besondere Eichen gibt, aus denen dann Fässer hergestellt werden. Und ich finde, das finde ich halt so toll, dass wir so rumkommen. Und deswegen würde ich vielleicht sagen, der Wald, weil der Wald so unglaublich vielfältig ist, weil er so, ja, auch jedes Mal irgendwie, jeder Wald sieht ja auch anders aus und hat andere Stärken und Schwächen und Herausforderungen. Und deswegen, also wenn ihr mir das erlaubt, so eine universelle, aber doch auch spezifische Antwort zu geben, finde ich es einfach toll, dass das halt unser Hauptdrehort ist.
Ja, ich glaube, die hast du jetzt auf jeden Fall eindrücklich begründet, die Antwort.
Okay.
Man merkt auf jeden Fall deine Leidenschaft.
Direkt anschließend eine Frage, gehst du jagen?
Ja, also natürlich ist es ein unglaubliches Privileg und eine extrem hohe Verantwortung, aber für den Wald und also für die, gerade für Wälder, die wir auch bewirtschaften wollen, extrem wichtig, weil wir sehr, sehr hohe Wilddichten haben in Deutschland und da irgendwie und wir haben keine Prädatoren mehr, also keine Raubtiere, die jetzt die Rehe vor allen Dingen halt oder die Tiere im Wald irgendwie auffressen. Und deswegen können wir Menschen da eingreifen. Und außerdem ist es mir im Klimawandel wichtig, nicht so viel Fleisch zu essen. Und wenn ich Fleisch esse, dann möchte ich das auf eine möglichst nachhaltige Art und Weise tun. Und dafür ist die Jagd für mich die beste und eigentlich einzige Gelegenheit.
Ja, ist das so eine Aussage, die du jetzt gemacht hast, ist das umstritten in der Forstwelt oder?
Welche Aussage?
Also diese sehr positive Einstellung zum Jagen an sich.
Nee, im Forst sind sich da eigentlich alle einig, dass wir Jagd brauchen, also ohne Jagd geht es nicht. Weil halt, also es gibt so, wenn Bäume neu wachsen, sind die erstmal klein und haben so kleine Knospen, aus denen dann die Bäume eben größer werden. Und das Rehwild liebt diese Knospen. Das ist einfach, ich finde es richtig lecker. Und wenn jetzt überall Rehe sind, und es sind überall Rehe, die diese Knospen abfressen, trägt das dazu bei, dass halt Bäume nicht mehr wachsen können. Und jetzt könnte man sagen, und so die einfachste Lösung ist halt dann einfach, die Rehe totzuschießen. Das klingt super platt, aber so ist es. Natürlich nicht alle, auf gar keinen Fall alle, weil wir auch Rehe als wichtigen Bestandteil unseres Ökosystems ansehen. Aber wenn es halt zu viele sind, müssen wir die Menge der Rehe einfach reduzieren. Praktischerweise können wir die danach noch aufessen und uns leckere Burger oder Würstchen draus machen oder einen Braten. Ja, das klingt jetzt so platt, aber ich finde es immer besser, das einfach direkt anzusprechen, als irgendwie das jetzt super beschönigend darzustellen mit, ja, wir entnehmen jetzt die Rehe, um die Population zu reduzieren. So, das meint das Gleiche, wir schießen die ab, können dann nachher eine leckere Wurst essen und haben dem Wald noch was Gutes getan. Man könnte jetzt auch sagen, ja, baut doch einfach einen Zaun, dann gehen die Rehe da nicht mehr hin. Klar, geht, aber dann gehen die Rehe halt, dann sind beim Nachbarn halt doppelt so viele Rehe. Und wenn wir das alle machen, also das ist halt keine Lösung für überall. Und genau, also deswegen sind sich im Forst alle einig, also nicht umsonst kannst du, wenn du Förster werden willst, brauchst du 90%, sag ich mal, der Betriebe brauchst du einen Jagdschein, weil es ohne nicht geht. Eine wichtige Aufgabe des Försters oder der Försterin ist das Managen der Jagd. Dafür zu sorgen, dass eben ordentlich gejagt wird, weitgerecht gejagt wird, also ohne, dass den Tieren Leid zustößt und aber halt auch effizient gejagt wird. Und deswegen, genau, ist das nicht sehr umstritten. Natürlich gibt es Jagdgegner und Jagdgegnerinnen und es gibt auch bestimmt, werdet ihr irgendwo einen Förster oder eine Försterin auftreiben, die Jagd total verteufelt, weil es gibt einfach immer alles, aber also die hätten an dem Studium vielleicht ein bisschen besser aufpassen müssen.
Okay, also schon eher Konsens in der Forstwelt.
Absolut, ja.
Dann ist die nächste Frage, was ist deine Lieblingsplattform, also welche nutzt du am meisten?
Ich mag Instagram, weil es ein sauschnelles Format ist, weil es ein aktuelles Format ist und weil es coole Funktionen gibt.
Und siehst du dich eher so bei Audio oder bei Video?
Ich bin gelernter Fotograf, also sage ich Video.
Also vielleicht sogar eher Fotos?
Nee, ich mache ja auch Musik, also ich mache Musiker und deswegen finde ich Video cool, weil da alles zusammenkommt.
Sehr cool. Und dann, was machst du lieber, das Aufnehmen oder das Schneiden?
Definitiv das Aufnehmen, weil das ein Ende hat. Und der Schnitt ist immer ein Pain. Also es ist ein großes Problem von Forster erklärt, ist einfach der Videoschnitt. Weil wir zu langsam sind, weil wir zu lange brauchen, weil man halt oft all die Fehler kompensieren muss, die man bei der Aufnahme gemacht hat. Und weil wir halt wir drehen mittelchaotisch, würde ich sagen. Also wir haben nicht die Zeit und nicht das Budget, um ein festes Drehbuch mit festen Kameraperspektiven und sowas umzusetzen, so wie man das bei großen Filmproduktionen macht. Wenn ich jede Szene akribisch geplant habe, was, wann, wo im Film nachher ist, dann ist der Schnitt gar kein Problem. Aber so wie wir arbeiten, ist der Schnitt eine Riesenherausforderung, weil du, du planst irgendwie einen Dreh und filmst ganz viele Sachen und dann klappt aber irgendwas nicht, dann musst du es irgendwie umdisponieren, dann verspricht man sich, dann machst du 20 Anläufe, dann hast du nicht nur eine Kamera, sondern zwei oder drei, dann hast du nochmal extra Tonspuren und dieser ganze Haufen von Material prasselt dann im Schnitt auf dich ein und du musst da irgendwie ein sinnvolles Ergebnis rauskriegen und das ist halt eine super Herausforderung und es macht auch Spaß, also ich kann mich auch voll, also mir macht es schon Spaß, mich dann so in dieses Rabbit Hole zu begeben und die restliche Welt auszublenden und nur diesen Schnitt zu machen, aber meistens ist es leider halt auch irgendwie mit Zeitdruck verbunden und sowas und dann macht es gar keinen Spaß.
Und kannst du vielleicht mal sagen, wie viel Material du sozusagen für ein Video hast, also ein Rohmaterial und was dann am Ende rauskommt?
Also, so die meisten Projektordner bei uns haben so 300 GB, würde ich sagen. Das ist aber überhaupt nicht aussagekräftig, weil ich nicht gesagt habe, in welchen Codecs und Formaten wir arbeiten. Also, aber wir nehmen für ein Video, so ein klassisches Forst erklärt Video, was weiß ich, die Eibe, wobei die Eibe war noch ein relativ einfaches Video, aber jetzt haben wir zum Thema Jagd ein paar Videos gedreht, vielleicht sind die schon draußen, wenn ihr das hier hört. Dann nehmen wir so, ich würde sagen, 2-3 Stunden Material auf, also durchgehend. Dafür sind wir aber den ganzen Tag unterwegs, man filmt ja nicht die ganze Zeit, sondern fährt irgendwo hin. 3, vielleicht auch eher 4 Stunden. Das aber mit 2 Kameras und halt dann 3 Audiospuren. Und dann gibt es halt oft noch so Animationen dazu und Und viele andere Sachen, also all das, was nachher das Video spannend macht. Dann nehmen wir nachher noch oft so Voice-Overs auf, also dass sich so eine Stimme aus dem Off noch moderiert, sodass uns kostet dann halt auch nochmal 2 Stunden oder es ist dann nochmal 1 Stunde Material und da muss man halt immer die richtigen, also den Take raussuchen, der es dann wirklich ins finale Video schafft, weil oft nimmt man halt Sachen ja mehrfach auf und weil man halt sich verspricht oder weil das Licht schlecht steht oder weil die Kamera irgendwas verkackt oder sonst was.
Und das Video am Ende ist dann wie lang?
Immer unter 10 Minuten. Also in einer ganz großen Ausnahme mal über 10 Minuten. Aber also, ich meine, jeder kennt das ja, man hat in der Regel keine Lust, ein Video zu schauen, das länger als 10 Minuten ist. So, und das halt so wirklich extrem komprimiert auf das Wesentliche muss es dann irgendwie sein. Und es muss trotzdem mehr unterhalten. Also wir sagen immer so, wir wollen ja was mitteilen, also wir haben ja eine Information, die wir geben, wir wollen ja irgendwie Wissen vermitteln. Das ist so, sollte eigentlich nur 1/3 des Videos sein und 2/3 müssen Quatsch sein, die irgendwie unterhalten. Also, weil sonst guckt sich das keiner an. Dann würden wir ein Lehrvideo für die Uni machen, das machen wir aber nicht. Sondern wir wollen ja, dass Leute Spaß dran haben, unsere Videos zu sehen und deswegen Informationsdichte einfach gering halten, weil es sonst einfach keinen Sinn macht.
Das heißt, 3 Minuten Wissen, 6 Minuten rumalbern.
Genau, ja.
Aber es klingt auf jeden Fall so, als würde ein großer Teil der Arbeit erst kommen, wenn ihr fertig seid mit den Aufnahmen.
Ja, und jetzt habe ich auch noch nicht von der Arbeit erzählt, die vor der Aufnahme passiert, weil da steht halt diese ganze Drehplanung. Ne? Wir schreiben immer Drehbücher, überlegen uns halt, was sagen wir wann. Dann geht das oft noch in eine Absprache mit echten, wir sind ja auch irgendwie Experten, aber mit halt Leuten, die dann in dem Bereich sich sehr gut auskennen und sagen nochmal, okay, Jungs, da müsst ihr aber auf den und den Aspekt nochmal besonders achten. Dann muss man irgendwie einen Termin finden, einen Ort finden, dann muss man meist noch ein Hotel buchen oder irgendwas, wo wir halt da übernachten können, da muss man da hinkommen. Dann muss das Equipment vorbereitet werden, die Akkus geladen werden. Wir drehen meist mit einer Kamerafrau, mit der schließe ich mich dann kurz so, ja, wie setzen wir das jetzt hier filmisch um? So, was brauchen wir dafür? Brauchen wir eine Drohne? Brauchen wir spezielle Objektive oder sowas? All diese Gedanken passieren halt vorher. Dafür, also normalerweise, also sagen wir so, ja, das dauert einen Tag, dann der Dreh halt mit 3 Personen, Moderation, Redaktion und Kamera auch nochmal einen Tag und dann nochmal 2 Tage Postproduktion, also Schnitt. Aber mit dem Schnitt ist ja auch noch nicht getan, hast du ein Video, dann gibt es nochmal eine Korrekturschleife, weil irgendwer immer was zu meckern hat oder man auch einfach Fehler macht. Dann geht das Ganze nochmal dann brauchst du ja noch einen Text und ein Foto und ein Thumbnail für YouTube, also so ein kleines Vorschaubild. Also hängt echt sau viel dran, was man vorher gar nicht sieht, wenn man es richtig machen will.
Ja, und bist du der Einzige, der aus diesem Bereich schon kommt von euch oder haben die anderen auch so ein bisschen
technische Erfahrung? Leider bin ich der Einzige, was echt ein Pain ist, weil ich dann, also weil halt viel Medienarbeit ich mache, so die anderen werden immer besser, also wir bilden uns da auch, glaube ich, gegenseitig total fort, aber also wenn das hier jemand hört, der medienaffin ist und Lust hat auf ein total junges, dynamisches Team, so möge sie oder er sich gerne bei uns melden, kontakt@fosterklärt.de.
Das war der Werbeblock.
Ja.
Dann vielleicht so abschließend noch eine Frage. Und zwar, du hattest gesagt, so, ihr vermittelt vor allem Basiswissen. Gab es trotzdem so in den letzten 2 Jahren irgendwann mal so einen Moment, wo du dachtest so, oha, das ist jetzt total neu für mich, das wusste ich auch nicht?
Ja klar, andauernd. Also ich lerne bei jedem Dreh was Neues dazu. Allein weil wir einfach die Gelegenheit haben, mit absoluten Experten als DrehpartnerInnen unterwegs zu sein. Und wenn du vor dem Harvester-Fahrer, also Harvester sind so riesige Baumfellmaschinen, und wenn du davor stehst und du die Möglichkeit hast, mit dem zu schnacken, dann ist es natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn dir in der Vorlesung irgendein gelangweilter Prof erzählt, dass es halt Vollerntemaschinen gibt. Die werden Harvester genannt und die können x Tonnen schwer sein und kosten 80.000 Euro oder so. Oder viel mehr Geld noch, weiß ich nicht. Ich habe nicht aufgepasst, was die kosten. So, aber und das haben wir halt ganz oft, dass wir dann, also viel passiert ja auch neben, wenn die Kamera nicht läuft, so dann unterhältst du dich mit den Leuten und kommst ins Gespräch und das, also ich glaube, es gab keinen Dreh, bei dem ich nicht was dazugelernt habe. Und ganz oft halt auch einfach, dass man dann Sachen, die man im Studium gelernt hat, in der Anwendung zu sehen, ist ja auch ein Riesenvorteil. Und ich hatte ja leider, also oder unser aller Studien sind ja gerade voll von Corona betroffen gewesen, es geht ja langsam hoffentlich wieder los. Und also meine Kommilitonen hatten kaum Exkursionen, während ich halt alleine mit dem Auto durch Deutschland gefahren bin oder mit Felix halt mit dem Auto durch Deutschland gefahren bin und wir uns Wald irgendwo angeguckt haben. Und das ist das wissen wir auch voll, dass es das ein Riesenprivileg ist. Und ja, da freue ich mich einfach extrem drüber.
Ja, das heißt, ihr profitiert persönlich auf jeden Fall dann auch.
Unbedingt, klar, auf jeden Fall, ja.
Ja. Vielen Dank für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Genau, Dankeschön und euch noch viel Erfolg mit eurem Projekt.
Vielen, vielen Dank.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wir konnten Jan die Begeisterung für den Wald und das Projekt deutlich anmerken. Ich bin vorher schon gerne im Wald unterwegs gewesen, aber diese Begeisterung hat auch mich nochmal angesteckt. Wenn ihr noch mehr Wald-Content in eurem Instagram-Feed haben wollt, könnt ihr auch den Landesforsten eures Bundeslandes folgen. Das war Nachgehört, euer Podcast vom Campusradio.